Deutschlandfunk Nova. Dein Sonntag.
Zwei Dinge haben uns heute fürs Netzbasteln inspiriert. Erstens, es wird kälter, habt ihr mitbekommen. Und zweitens, wir werden wohl absehbar durch Corona in den nächsten Wochen wieder deutlich mehr zu Hause sein und uns selbst verpflegen. Klassiker Brot backen, sparen wir uns jetzt mal. Haben wir auch schon das ein oder andere Mal drüber gesprochen. Und wenn es so wie im Frühjahr wird, dann gibt's ja eh kein Mehl und keine Hefe mehr zu kaufen. Deswegen machen wir was komplett anderes. Wir kochen heute Brühe. Viele verschiedene Brühen, um es genau zu nehmen. Und wenn ich kochen sage, dann ist Christian Schmidt nicht weit unser Netzbastler für heute. Christian, warum Brühe?
Ich könnte jetzt sagen, weil es geil ist. Also so eine ordentliche, selbstgemachte Brühe ist einfach was Wunderbares. Ich bin jetzt nicht grundsätzlich gegen gute Fertiggerichte, aber so eine selbst eingekochte Brühe, das ist ein völlig anderes Level, als einfach irgendwo zwei Teelöffel gekörnte Brühe reinzuschmeißen. Lohnt sich auf jeden Fall. Und man kann aus Brühe ja auch nicht nur Suppe machen, sondern halt auch als Zutat das Ganze benutzen für viele andere Gerichte.
Wir haben jetzt irgendwie so das Bild, dass nur Omas Brühe ansetzen möglicherweise. Ich sehe dich jetzt quasi auch mal vor meinem virtuellen Auge. Wir sind ja leider nicht beieinander in so einer schönen karierten Schürze.
In der Kittelschürze. Ja, klar. Stell dir vor, was du möchtest.
Und auch ein Faktor ist bei Omas, ne, die haben ja sehr, sehr viel Zeit in der Regel und jahrtausende lange Erfahrung. Wie ist denn das jetzt mit dem Brühe machen? Ist das super kompliziert?
Also wir gehen mal verschiedene Schwierigkeitsgrade heute durch. Ja. Von schwer, also und stundenlang kochen, wo man wirklich Zeit braucht, bis leicht, wo wir in 5 Minuten tatsächlich fertig sind. Aber selbst bei der längeren Version, man kann Brühe wunderbar aufheben. Also entweder wegfrieren, eintuppern oder machen wir auch gleich, wir machen unser eigenes Suppenpulver.
Yeah. Du bist jetzt gerade in deiner Küche und hast einen Haufen Kram vor dir stehen. Womit fangen wir an?
Also wir können mal anfangen mit der klassischen Oma-Version von der Brühe. Mhm. Das wäre so eine klassische Rinderbrühe. Also Hauptzutat hier so Rinderknochen. Das ist jetzt erstmal, ne, wenn du es vor dir hast, ist es nicht das Geilste. Aber gibt es eigentlich bei jedem Metzger. Mhm. Damit kann der auch umgehen. Der schlachtet er selber. Und daran kannst du übrigens auch erkennen, ne, ob der selber schlachtet, ob es ein guter Metzger ist. Weil das heißt, der hebt dann solche Sachen auf.
Wenn du fragst, so, ja, ich hätte gern Rinderknochen und der sagt so, dann weißt du, jetzt? Da brauchst du nicht mehr hingehen.
Rind. Ja. Also der schlachtet dann noch selbst, wenn er das hat. Ja. Und wer das nicht so im Umfeld hat, man kann auch Suppenknochen online bestellen. Die kann man verschicken. Halten sich auch so 7 Tage, wenn die anständig gekühlt sind. Fun Fact, ich habe das mal probiert. Ich habe das gegoogelt, ja. Ne, und dann musst du erstmal ganz viele Seiten für Tierfutterbedarf überspringen. Mhm. Weil so Knochen mögen ja Hunde auch sehr gerne. Und das gehört tatsächlich zum Standardsortiment von Tierläden. Mhm. Mutige könnten auch da bestellen, aber hygienisch so auf der sicheren Seite bist du dann doch beim Fachhandel. So, also, ja. Topf auf den Herd und so viel Rinderknochen, wenn man jetzt ans Rezept denkt, so viel Rinderknochen, wie man am Ende Brühe haben will. Ich habe jetzt mal 1 Kilo für 1 Liter und ich hole die aus dem Ofen, weil die müssen jetzt vor dem Kochen so eine knappe Stunde in den Ofen bei 200 Grad und ja, das verschafft uns schon so ein paar geile Röstaromen, das lohnt sich auf jeden Fall. Und jetzt können wir hier die Zwiebel mal anrösten.
Ach was.
Für 1 Liter Brühe, so 1 große oder 2 kleine, das reicht, wenn wir nur irgendwie halbieren, ne, und die Schnittfläche runter in die Pfanne legen.
Also ganz einfach.
Dauert noch ein bisschen. Mhm. Ich habe hier so einen kleinen mobilen Gaskocher, weil mit Induktion, was ich eigentlich hier eingebaut hatte, es funktioniert nicht mit diesem Mikrofon. Es
ach, tatsächlich?
Gibt so Störgeräusche.
Ja. Das ist ja geil, okay.
Und dann hätten wir die ganze Zeit so, das wollen wir nicht.
Das wollen wir nicht.
Wenn das Ding ein bisschen brät, dann wird es schön dunkler als vorher, das wollen wir. Mhm. Und auch beim Tomatenmark, also so ein Esslöffel Tomatenmark machen wir noch dabei.
Ja.
Gibt auch noch so ein bisschen Umami, sowas Dunkles. Also wenn das ein bisschen dunkler wird, sind wir eigentlich gut dabei. Und wenn wir das gemacht haben, dann kommt, einen Moment.
Ja, bitte.
Kommt der heilige Moment des Brüheangießens. Also wir haben hier erstmal unseren Liter kaltes Wasser. Kaltes Wasser ist wichtig. Und in dieses kalte Wasser kommt alles rein. Also die Knochen, die wir aus dem Ofen geholt haben, Tomatenmark und Zwiebeln, die da jetzt gerade im Hintergrund noch braten. Mhm. Ein Schuss Apfelessig. Warte mal hier. Mhm. von.
Das war ein ordentlicher Schuss.
Ein bisschen Zucker hinterher.
Alles klar.
Oder man verlängert das Ganze. Also zwei Lorbeerblätter kann man auch noch reinschmeißen, das macht's edel. Und einen halben Esslöffel Piment, einen halben Esslöffel Pfeffer, so ein bisschen abschmecken. Und erstmal so einen halben Teelöffel Salz.
Ja.
Nachsalzen können wir immer noch. Umgekehrt wird's schwierig. Ne?
Kenn ich.
Ist auch tatsächlich scheiße, ne, wenn wir versalzen haben, weil wir könnten dann natürlich mit Wasser verlängern.
Ja.
Aber es verdünnt ja dann auch wiederum die anderen Aromen, die wir da irgendwie stundenlang und mit Mühe gekocht haben. Ja. Also lieber erstmal am Anfang ein bisschen weniger Salz.
Ist notiert.
So, hörst du es brutzeln?
Ich höre es brutzeln. Das sind jetzt.
Das passt jetzt erstmal.
Ja.
Ich schmeiß das direkt ins kalte Wasser.
Das sind die Zwiebeln.
Und setze. Das waren die Zwiebeln, genau, die sind jetzt schön braun. Und jetzt hau ich den Topf mit kaltem Wasser drauf.
Mhm.
Immer die Zutaten gerne in kaltes Wasser werfen, dann erst aufkochen. Ist wissenschaftlich nicht bewiesen. Ich habe da echt nichts gefunden, aber Köche schwören drauf. Die wollen das. Also nicht ins kochende Wasser werfen das Ganze, sondern langsam aufkochen.
Noch so eine rein technische Frage. Wenn ich jetzt so Rinderknochen vor mir habe, bekomme ich die eigentlich schon zerteilt vom Metzger? Oder hast du die jetzt erstmal zersäbeln müssen? Weil so ein Rind hat ja vielleicht auch größere Knochen.
Nee, wenn man einen netten Metzger hat, dann kann man fragen und der zerteilt einem das. Der hat ja die Geräte da, sonst brauchst du schon ein sehr dickes, gutes
Brotmesser.
Ja, Brotmesser. Aber wenn es ein gutes ist, geht das schon.
Was ist denn jetzt eigentlich mit Gemüse? Also kommt da nicht noch irgendwie irgendwas Grünes rein oder wird das jetzt quasi eine reine Fleischbrühe?
Kommt, auf jeden Fall. Also insgesamt das, was ich hier aufgesetzt habe, soll mindestens 3 Stunden kochen.
Wow.
Eine Stunde vor dem Ende.
Ja.
Also frühestens nach 2 Stunden kommt Suppengrün dazu, so eine halbe Packung geschnibbelt. Das sind immer diese Sets aus Lauch, Karotten und Petersilie und Sellerie.
Ja.
Kennst du vielleicht aus dem Supermarkt irgendwie, ne? Sind meistens schon zusammengebastelt.
Mhm.
Nochmal, also zum Rechnen, eine Stunde vor Kochende, sonst. Das ist der Grund, verkocht uns der Geschmack und das wollen wir nicht.
Mhm.
Also frühestens nach 2 Stunden, damit wir dann auf 3 Stunden Kochzeit kommen. Man kann bei Brühe eigentlich fast sagen wir mal, je länger, desto besser.
Mhm.
Also je mehr wird da von unseren Zutaten an Geschmack abgegeben.
Mhm.
In Vietnam zum Beispiel, im Paradies der Rinderbrühe. Ich weiß nicht, ob du schon mal Pho gegessen hast.
Noch nicht so fürchterlich oft, aber es ist eine sehr geschmacksintensive Erfahrung.
Die wird super lang gekocht. Die wird da liebevoll auch 24-Stunden-Suppe genannt.
Krass.
Auch, weil man sie natürlich morgens, mittags, abends essen kann.
Ja.
Aber beim ein oder anderen Suppenstand kocht die mindestens wirklich genauso lange.
Krass.
Aber kochen hier übrigens, also ich habe ein bisschen runtergestellt, diesen Topf da. Oh, ich nehme ihn mal auch ein bisschen weg, damit es wirklich nicht kocht.
Ja.
Weil kochen sollte man nicht wörtlich nehmen, es sollte eher köcheln. Also wenn so eine Rinderbrühe aus Versehen länger als 3 Minuten kocht, dann wird die trüb.
Ah.
Ist nicht schlimm, sieht aber nicht gut aus. Das stockt das Eiweiß so ein bisschen.
Das hört sich jetzt alles schon so nach ein klein bisschen Aufwand an, ja. Der Einheitskanzler hat vor vielen, vielen Jahrzehnten damals schon brühende Landschaften versprochen oder sowas. Machen wir auch heute. Ja, der war ein bisschen brutal, ne? Aber
sehr schön, nee, großes Lob, Respekt.
Danke. Das Lob gebe ich gleich zurück an den Meister der Brühe. Das ist heute Christian Schmidt, unser Netzbastler oder Netzkocher. Und wir haben eben schon gelernt, die Rinderbrühe, die du da angesetzt hast, die soll mindestens 3 Stunden kochen. 3 Stunden. Ich glaube, ich werde das nie wieder aus meinem Kopf bekommen. Und das Gemüse höchstens 1 Stunde vorher rein, sonst verkocht das. Jetzt kann man sich natürlich fragen, lohnt sich dieser Aufwand?
Es riecht zumindest sehr gut, weil sich auch gerade irgendwie so ein Sellerie an meinem Gasherd ein bisschen verfangen hat. Das riecht sehr schön nach Röstaromen.
Ja.
Aber insgesamt, man merkt tatsächlich einen riesen Unterschied zwischen einer 3 Stunden gekochten Brühe und einem Brühwürfel aus der Fabrik. Und man kann ja lagern. Also man sagt, ich gebe mir jetzt mal die 3 Stunden köcheln lassen, guck dabei vielleicht irgendwie ein paar Folgen Serie im Hintergrund und guck immer mal wieder, ob alles tutti ist. Man muss ja nicht 3 Stunden am Herd immer dabei stehen,
okay.
Außer hier der Sellerie brennt.
Und die ganze Zeit rühren, das wäre ja auch vielleicht
also
anstrengend.
Ja. Wir machen ja jetzt hier gerade 1 Liter. Also ihr könnt auch mehr machen, ne, wenn man schon mal dabei ist. Also es macht ja kaum einen Unterschied vom Aufwand her. Mhm. Also man kann das super lagern.
Lagern ist natürlich ein wichtiges Stichwort. Wenn ich dann mal irgendwie die 5 Liter angesetzt habe, wie lagere ich es denn hinterher am besten?
Also klar, abkühlen lassen und dann können wir sie super einfrieren. Am besten in so Ja, in so kleinen Portionen, ne, damit man sich immer wieder bedienen kann. Wenn du so einen riesen Block im Eisfach hast, ist auch doof. Und das hält sich Monate. Du kannst es natürlich auch in kleine hübsche Fläschchen abfüllen, im Kühlschrank lagern, dann sind wir so bei 5 bis 7 Tagen.
Aber dafür braucht man natürlich erstmal die Brühe. Ne? Die köchelt jetzt bei dir dann noch so rum.
Richtig.
Noch nicht ganz 3 Stunden, ne? Aber was muss ich dann machen, wenn diese 3 Stunden vorbei sind?
Ich kann das mal machen. Nach den 3 Stunden, dann würden wir die Brühe abgießen. Und ich habe hier zum Beispiel so eine kleine Schüssel. Und über diese Schüssel habe ich ein Küchentuch gespannt.
Aha.
Das fängt mehr ab als ein Sieb. Also es ist besser als ein Sieb zu nutzen.
Ja.
Hast so feinere Brühe da. Und da gießen wir, Moment, jetzt darf ich mich nur nicht verbrennen, gießen wir so ein bisschen.
Ist heiß. Geht ja richtig was ab, ja.
Das, ja, es köchelt so vor sich hin. Wir gießen die Brühe ab.
Mhm.
So. Mal gucken, dass hier nichts brennt am Ende.
Aber Feuerlöscher
ist in der Nähe.
Safety first.
Wir haben das abgegossen und raus kommt dann tatsächlich so eine dunkelbraune Geschmacksexplosion an Rinderbrühe. Wir haben das ja jetzt erstmal ein paar Minuten gehabt.
Ja.
Das hat aber schon Farbe. Und also wenn ich mir das jetzt vorstelle, ich sehe es ja, wenn das 3 Stunden drin war, das wäre richtig schön tiefdunkel.
Wird Hühnerbrühe dann eigentlich genauso gemacht?
Vom Prinzip her ja, also Wasser und Zutaten sehr lange kochen, aber beim Huhn, da nimmst du nicht nur einfach die Knochen wie bei der Rinderbrühe oder auch eine Schweinebrühe. Bei der Hühnerbrühe holt man sich so einen Suppenhuhn, das ist klassisch.
Ja.
Suppenhühner sind keine Masthühner, also sie sind nicht für Fleisch gedacht, sondern es sind so alte Legehennen, also alt ist auch so relativ,
ja.
Die sind so 1 bis 1,5 Jahre alt.
Und quasi recycelt,
ja. Ja, genau, immerhin.
Ja.
Wiegt so 1 bis 2 Kilo so ein Ding und wird einfach, naja, böse gesagt, wie so ein riesengroßer Teebeutel aus Huhn in den Topf reingehängt. Und dann gibt das so langsam über die Stunden den Geschmack ab. Und in den Legehennen ist ja wenig Fleisch, also kannst du auch nicht viel draus rauskriegen, aber viel Fett drin. Und das sorgt zusammen dann mit den wenigen Fleischfasern für einen intensiven Geschmack.
Und Hühnerbrühe, vielleicht auch wichtig jetzt so für Herbst und Winter, soll ja auch gut bei Erkältungen sein. Und auch schon das Kochen von Hühnerbrühe, ne? Da soll man ja dann in der Nähe sein. Sind wir wieder so ein bisschen bei Oma jetzt, ne?
Ja, ist natürlich auch viel self-fulfilling prophecy. Also es hat immer schon geholfen und wird es jetzt auch helfen. Das macht einfach ein gutes Gefühl. Aber tatsächlich haben wir in der Hühnersuppe auch so einen Stoff wie Cystein. Das ist ein Eiweißstoff, der tatsächlich entzündungshemmend wirkt, ist nachgewiesen und viel Zink ist auch drin. Ist schon alles ganz gut bei einer Erkältung.
So, jetzt waren wir beim Metzger und haben uns Knochen gekauft, die zersägt worden sind. Wir haben so einen Suppenhuhn irgendwo als Teebeutel ins Wasser gehalten. So, was ist denn jetzt mit den Vegetariern? Sieht eher schlecht aus, oder?
Na, ich bin ja auch einer, muss ich zugeben. Und jetzt machen wir natürlich Gemüsebrühe.
Aha.
Die erste Methode ist schnell erklärt. Also im Grunde genommen funktioniert das genau wie die Rinderbrühe. Ne? Dinge rein in Wasser, kochen und ziehen lassen und dann warten, bis es den Geschmack angenommen hat. Fast eigentlich wie bei einem Tee, auch wieder selbes Prinzip.
Ist die wichtige Frage, was kommt rein, damit es am Ende schmeckt?
Ich könnte jetzt sagen, Brühe ist, was du draus machst.
Oh,
stimmt auch so ein bisschen. Stimmt wirklich.
Ja.
Also es können viele, viele Sachen rein in sowas. Eine klassische Gemüsebrühe braucht wieder dieses Suppenset aus Möhren, Petersilie, Sellerie und Lauch oder beziehungsweise Porree. Eine Knoblauchzehe macht sich auch noch sehr gut. Eine Zwiebel, eine Tomate, alles rein, was gefällt.
Jetzt hast du die Zwiebel ja eben ganz am Anfang einfach nur in der Mitte durchgeteilt und so in die Pfanne reingehauen. Was ist jetzt mit dem Gemüse und dem Wasser? Schneidet man das eigentlich vorher oder ist das wurscht? Kannst du das auch quasi so grob da reinwürfeln in den Topf?
Ja, ich würde schon schneiden. Einfach jetzt eine Möhre oder ein Porree da im Ganzen reinzuschmeißen, wäre nicht so gut. Da kommt ja der Geschmack nicht so raus. Also wenn du eine Schnittfläche hast, ist cool. Und wenn du einfach grob klein geschnippelt hast, sag ich mal, dann vergrößern wir auch so insgesamt die Oberfläche, ne? Also da, wo der Geschmack rauskommt. Und dann zack, wie die Rinderbrühe auf den Herd und kochen.
Ja.
Bei der Gemüsebrühe mindestens 1 Stunde, kann auch 2 oder 3 sein, dann passt das schon, dann ist das Gemüse ausgekocht und dann kommt auch nicht viel mehr raus, ehrlich gesagt.
So, und was dann kommt, das kennen wir ja eigentlich schon, ne? Abseihen durch ein Küchentuch und ja, alles in allem ja schon recht einfach und auch einigermaßen schnell jetzt, oder?
Deswegen können wir vielleicht noch 2 Varianten unterbringen. Erstens, man kann Gemüsebrühe auch mit Gemüseresten machen.
Aha.
Ich sag mal bewusst jetzt nicht Gemüseabfall, steht auch öfter mal im Internet so als Hack.
Ja.
Aber irgendwie, wenn ich Gemüseabfall sage, habe ich so das Bild vor Augen, wie man sein Biomüll irgendwie mit Wasser aufkocht. Also Gemüsereste, sagen wir, ist schöner. Sowas wie irgendwie das Wurzelstück vom Porree, dieses Frisselige, ne? Ja. Oder die Schale von Möhren geht auch, wenn sie geputzt sind. Das hintere Ende von der Frühlingszwiebel, was immer keiner haben will, was vielleicht für einen Salat auch zu schwabbelig war. Oder auch Zwiebelschalen geht auch. Alles rein, gib nochmal ordentlich Geschmack ab und am besten da, ja, die Reste von Bio-Gemüse nehmen vielleicht. Das hat weniger diese fiese Rückstände vom Spritzen.
Ist noch die wichtige Frage, wie lange ist die dann am Ende haltbar, wenn ich jetzt so eine Gemüsebrühe gemacht habe?
Auch so wie die Fleischbrühe, also 5 bis 7 Tage. Ne? Auch wenn es ohne Fleisch ist, hätte man ja denken können, viel länger ist die jetzt nicht haltbar, weil dann schon irgendwie Gärprozesse stattfinden, wollen wir nicht. Also hier auch wieder in kleinen Portionchen einfrieren am besten. Wir haben aber noch eine Möglichkeit, das Ganze haltbar zu machen. Wir können uns unsere eigene Instant-Brühe machen. Und ich habe jetzt hier mal das Suppengemüse von vorhin, aber nicht im Topf, sondern im Backofen. Und da machen wir gleich Pulver draus.
Du hast im Netz Hacks gefunden, wie man selber gekörnte Brühe machen kann. Also pulverisierte quasi, ja?
Ich bin ein bisschen aufgeregt, ehrlich gesagt. Ja. Selber noch nie gemacht. Ist jetzt ein Experiment.
Ja.
Also man nimmt dieselbe Mischung wie bei der Gemüsebrühe, sowas ne, wie Möhren, Sellerie, Zwiebeln, Lauch, Petersilie, Tomate, warte mal, habe ich hier auch noch verarbeitet. So, Champignons, auch immer gut. Das gibt ordentlich Umami, also wird schön herzhaft. Und dann kommt das Ganze in den Mixer.
Okay.
Oder wird kurz laut.
Ist in Ordnung.
So,
hui.
Oh Gott, das ging schnell.
Und das klang auch einigermaßen hart, also die waren lange im Backofen, ja?
Ja, ja, da sind ja auch Möhren noch mit dabei,
ja.
Die sind hart und das gibt aber am Ende, wenn ich das hier abmache, warte mal, so, kannst du auskippen, muss man ein bisschen raus mit einem Löffel vielleicht noch. Ja. Ihr habt dann so einen Brei und der muss dann getrocknet werden, wir wollen ja Pulver kriegen, also entweder ihr seid fancy und habt so einen Dehydrator, also so einen Dörrautomaten.
Ah.
Ja, Dörrautomaten ist der deutsche Begriff dafür. Ist nicht so cool wie Dehydrator.
Das stimmt allerdings, aber Dörrautomat kann ich mir zumindest was drunter vorstellen.
Geht aber auch mit dem Backofen und zwar 80 Grad Umluft und die Ofentür so einen Spalt offen lassen. Also ich nehme da einfach mal so einen Kochlöffel. Macht man ja auch, wenn man zum Beispiel mal getrocknete Tomaten machen will. Da funktioniert das genauso.
Also
leichte Hitze offen lassen, damit die Flüssigkeit weggehen kann. Und jetzt nur noch so 6, 7, 8 Stunden warten, bis dieser Gemüsebrei getrocknet ist.
Ja, easy. Ist ja auch energietechnisch auf jeden Fall. Aber ich meine, das machst du ja jetzt auch nicht irgendwie alle 2 Tage, ne?
Nee, genau. Also auch da kann man auf Vorrat halt, wie viel so aufs Blech passt. Ich habe das jetzt mal aufs Blech verteilt. Und ich habe vorhin auch schon mal eine Charge rein in den Backofen.
Ja.
Tatsächlich 8 Stunden drin. Warte mal. Muss hier mit dem Blech am Mikrofon vorbeikommen.
Ja.
Aber
ich drücke die Daumen.
Hier auf Backpapier gelegt. Und naja, es ist wirklich getrocknet.
Es knistert schön.
Wenn man
schön,
das hier mitkriegt, hier. Hörst du das? Ich lasse das auf ein Blatt Papier fallen.
Ja, krass.
Wie es so ist. Also da ist jetzt keine Flüssigkeit mehr drin und wir haben Pulver. Und das hält Ewigkeiten. Kann man jetzt mit ein bisschen Salz abschmecken und dann habt ihr eine super eigene gekörnte Gemüsebrühe.
Verrückt.
Geht ja übrigens nicht nur für Suppen, sondern auch zum Kochen. Also sowieso kann man mit selbstgemachter Brühe mega gut kochen. Man muss nicht nur Suppe essen die ganze Zeit. Also bei einer Pilzrahmsoße zum Beispiel eine Brühe angegossen, das ist wunderbar.
Und du hast uns ja noch von deiner Lieblingsbrühe erzählt, beziehungsweise du hast versprochen, sie auch zu machen.
Oh ja, wir haben uns ja bisher nur irgendwie die Grundrezepte angeguckt, ne? Rinderbrühe, Hühnerbrühe, Gemüsebrühe, die Klassiker, aber wir haben ja noch gar nicht so richtig rüber nach Asien geguckt. Okay, in Vietnam hatten wir kurz die Pho, aber China, Japan, das sind wirklich so die Götter der Nudelsuppen und eben mit Fonds, die mehr jetzt sind als nur so ausgekochte Zutaten. Meine absolute Lieblingssuppe ist Tan Tan Mien. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus, obwohl es die Lieblingssuppe ist. Oft als Ramensuppe auch serviert. Ist jetzt so die japanische Version von chinesischen Dandan-Nudeln als Suppe. Also falls das einem Nerd was sagt, dann weiß er Bescheid auf jeden Fall.
Dann lass uns doch mal für alle, die nicht Bescheid wissen, klären, was kommt rein.
Okay, wir machen mal nur die Suppenbasis in einer Special Edition. Ob da jemand Fleisch am Ende reinmacht oder nicht, bleibt ihm überlassen.
Ja.
Ich sag dir jetzt einfach mal die Zutaten, die ich da reinmache.
Ja, bitte.
Das ist einmal ein Esslöffel Essig. Vielleicht weniger als vorhin bei der Rinderbrühe.
Ja.
Zwei Teelöffel Sojasauce.
Ja.
Dann eine Zehe Knoblauch. Können wir hier so reinpressen.
Ah, die Presto, okay.
Mhm. Ja.
Ja, es ist ja auch immer eine Religionssache fast, habe ich das Gefühl, wie der Knoblauch irgendwo reinkommt.
Ja, okay, also am Ende, wenn es gut durchkocht, also ist natürlich, wenn jemand irgendwie sich die Hände schmutzig machen kann oder will, dann kann er den Knoblauch auch klein schneiden. Mhm. Aber pressen finde ich da bei einer Suppe okay. Und dann noch so 1 bis 2 Esslöffel Chiliflocken.
Ah.
Je nachdem, wie viel Schärfe man irgendwie vertragen kann oder will. Am besten sind so geröstete Chiliflocken in Öl aus dem asiatischen Supermarkt. Soweit so typisch jetzt insgesamt, diese Mischung. Ne?
Ja.
Also Essig und Sojasauce ist so die typische chinesische Mischung.
Ja.
Und dann noch 250 Milliliter Sojamilch und 300 Milliliter Wasser. So, und jetzt einmal noch die Power-Zutat, die halt die beste ist.
Ja.
Es ist einfach 3 Esslöffel Erdnussbutter.
Ernsthaft?
Ja, das ist so geil. Also es gibt Rezepte mit Tahini, mit Sesampaste.
Ja.
Das ist so das Original von Dandan Noodles. Aber dieses Salzige von der Sojasauce, sauer kommt vom Essig, scharf von der Chili, die Sojamilch, die bringt uns sowas ein bisschen Erdiges.
Mhm.
Und dann in your face süße Erdnussbutter. Das ist so cool. Also wenn ihr diese Mischung kurz aufkocht, meinetwegen Nudeln rein, Gemüse, das ist so großartig. Und es wird einem auch noch schön warm durchs Chili. Also Tantanmien als Suppe, beste Nudelsuppe überhaupt.
Ich würde sagen, wir haben uns jetzt so langsam gesteigert, ne? So von der klassischen Brühe jetzt hier bis zur Erdnussbuttersuppe.
Ja.
Ich bin schon ein bisschen beeindruckt. Also vielen lieben Dank an unseren Netzbastler und Kocher Christian Schmidt und euch viel Spaß beim Nachkochen. Die entsprechenden Rezepte, Links, Hinweise und Hacks findet ihr jetzt schon bei uns im Netz auf deutschlandfunknova.de. Danke, Christian.
Gern.
Deutschlandfunk Nova, dein Sonntag.
Jeden Sonntag ab 9 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.